Herzlich willkommen zu Wissen schafft Gerechtigkeit, dem Südwind-Podcast.
Ich bin Ines und in dieser unserer ersten Reihe des Podcasts schauen wir uns Kinder- und Zwangsarbeit in globalen Lieferketten an. Heute richten wir den Blick dabei nach Bangladesch und in die Textil- und Bekleidungsindustrie. Expertin zu diesem Thema bei Südwind ist Sabine Fehrenschild. Mit ihr haben wir auch schon über Zwangsarbeit auf See und über Schuldknechtschaft gesprochen. Hört gerne auch in diese beiden Folgen rein. Sabine arbeitet seit 2011 als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Südwind und ihr Fokus liegt auf der textilen Wertschöpfungskette. Sie vertritt Südwind im Textilbündnis und bei der Kampagne für saubere Kleidung. Ich freue mich sehr, heute mit dir über dieses Thema zu sprechen, Sabine.
Hallo Ines.
Es geht also um Textil- und Bekleidungsindustrie in Bangladesch. Sabine, warum schauen wir ausgerechnet nach Bangladesch?
Bangladesch ist eines der bekanntesten und auch bedeutendsten Beispiele für die globale Bekleidungsindustrie. Dort arbeiten rund 4 Millionen Menschen, vor allem Frauen, also zu einem ganz hohen Prozentanteil Frauen, in der Bekleidungsproduktion. Vor 10 Jahren ist das Fabrikgebäude Rana Plaza eingestürzt. Das ist vielleicht vielen ein Begriff. Dort gab es mehr als 1.000 Tote und über 2.000 Verletzte. Und dadurch ist die Bekleidungsindustrie in Bangladesch als ein Hotspot für schlechte Arbeitsbedingungen, für Gefahr für Leib und Leben weltweit bekannt geworden. Seitdem hat sich einiges getan. Aber dennoch ist die Textil- und Bekleidungsindustrie weiterhin geprägt von sehr schlechten bis ausbeuterischen Arbeitsbedingungen und sehr geringen Löhnen. Gleichzeitig ist der Bekleidungssektor für Bangladesch extrem wichtig, denn ungefähr 80% der Exporteinnahmen kommen aus dem Bekleidungssektor. Und da ja auch immer wichtig ist, darauf zu schauen, welchen Einfluss wir oder deutsche Unternehmen, europäische Unternehmen auf die Situation in Bangladesch haben, dann ist auch wichtig zu wissen, dass die EU ein Haupthandelspartner von Bangladesch ist, mit einem Anteil von 24% an Bangladeschs gesamtem Handel. Und davon sind ungefähr 90% Bekleidungsprodukte. Also das heißt, die EU ist ein wichtiger Abnehmer für Bangladesch. Überwiegend wird Bekleidung abgenommen und wir können also deshalb durchaus Einfluss auf die Situation in Bangladesch in der Bekleidungsindustrie dort nehmen.
Danke dir für diesen Überblick der Textil- und Bekleidungsindustrie in Bangladesch. Jetzt sind schlechte Arbeitsbedingungen ja die eine Sache, aber im Podcast oder in dieser Podcast-Reihe reden wir vor allem über Kinder- und Zwangsarbeit in globalen Lieferketten. Wo hören denn nur in Anführungszeichen schlechte Arbeitsbedingungen auf und wo fängt in Bangladesch die Zwangsarbeit an?
Für diese Frage ist erstmal nochmal wichtig, genauer zu schauen, wie denn Zwangsarbeit definiert wird. Und die breit anerkannte Definition stammt aus einem Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation, dem Übereinkommen Nummer 29 aus dem Jahr 1930. Und dort ist Zwangsarbeit definiert als jede Art von Arbeit oder Dienstleistung, die von einer Person unter Androhung von Strafe verlangt wird und für die sie sich nicht freiwillig zur Verfügung gestellt hat. Diese Definition macht schon deutlich, dass es eigentlich nicht immer leicht ist, zu erkennen, was Zwangsarbeit ist. Deshalb hat die ILO zusätzlich ein Set von Indikatoren zur Verfügung gestellt, um genauer fassen zu können, wann etwas als Zwangsarbeit einzustufen ist und wann etwas vielleicht nur in Anführungszeichen normale Ausbeutung ist. Zu diesen insgesamt 11 Indikatoren gehören physische und sexuelle Gewalt, Einschüchterung und Drohungen, Vorenthaltung von Löhnen, missbräuchliche Arbeits- und Lebensbedingungen, und exzessive Überstunden neben anderen Indikatoren. Und je mehr von diesen Indikatoren jetzt bei einem konkreten Arbeitsverhältnis zutreffen, desto höher ist das Risiko von Zwangsarbeit. Um das jetzt mal nochmal an Bangladesch deutlich zu machen, dort erhalten die ArbeiterInnen zu geringe Löhne. Sie erleben Einschüchterungen und Drohungen, wenn sie sich wehren oder Gewerkschaften gründen wollen. Sie müssen außerdem in der Regel exzessive Überstunden leisten und das nicht unbedingt freiwillig.
Ich weiß mal gar nicht, wo man anfangen soll, nachzufragen bei all diesen gravierenden Missständen. Aber lass uns vielleicht bei den Löhnen anfangen. Können wir vielleicht kurz klären, was eigentlich ein existenzsichernder Lohn ist, wenn wir über zu geringe Löhne sprechen, über Löhne, die vielleicht gerade ausreichen? Was ist existenzsichernd?
Also ein existenzsichernder Lohn ist ein Lohn, der für eine Familie die grundlegenden Bedürfnisse befriedigt. Und dazu gehören wiederum Unterkunft, Essen, Kleidung, Bildung, Transport und nach Möglichkeit 10% Ersparnisse. Es gibt jetzt unterschiedliche konkrete Berechnungen dafür, je nach Organisation, auch je nach Land oder Industrieregion. Aus meiner Sicht kommt es eigentlich gar nicht so auf die konkreten Zahlen an, sondern auf den Nachweis, dass die in Bangladesch aktuell gezahlten Löhne auf jeden Fall Armutslöhne sind und die ArbeiterInnen dadurch förmlich gezwungen werden, Überstunden zu machen. Ich möchte das an dem konkreten Mindestlohn in Bangladesch mal verdeutlichen. Der Mindestlohn dort liegt seit ein paar Jahren bei 8.000 Taka. Das sind umgerechnet in Euro rund 74 Euro. Auf dem Niveau arbeiten natürlich nicht alle in der Bekleidungsindustrie, aber doch die meisten. Es gibt da noch qualifiziertere Tätigkeiten. Auch Männer erhalten häufiger einen höheren Lohn als Frauen. Aber man sieht daran, dass der Lohn erstmal im Minimum bei 74 Euro liegt und Gewerkschaften fordern als Mindestlohn 20.000 bis 24.000 Taka im Unterschied zu 8.000 Taka, die real gezahlt werden. Also alleine an diesen unterschiedlichen Forderungen für den Mindestlohn sieht man schon, dass dann der Graben zu einem existenzsichernden Lohn, der nochmal deutlich höher läge, nämlich bei dem Doppelten der gewerkschaftlichen Forderung liegt, nochmal, dass der besonders groß ist. Und dieser Abstand zwingt die Beschäftigten zu Überstunden. Denn ohne Überstunden könnten sie ihre Familien gar nicht ernähren.
Okay, das ist ja schon ein deutliches Zeichen, wenn die Gewerkschaften sogar die Hälfte ungefähr dessen fordern, was eigentlich eine Familie zur Existenzsicherung braucht überhaupt. Und damit sind wir auch schon beim zweiten Kriterium, nämlich exzessiven Überstunden. Es bleibt den ArbeiterInnen also überhaupt nichts anderes übrig, als so viele Überstunden zu machen, wahrscheinlich wie sie können, um überhaupt sich das Nötigste leisten zu können. Ist das richtig?
Ja, genau. Genau so ist es. Also die ArbeiterInnen haben durch ihre extrem niedrigen Löhne einen finanziellen Anreiz, Überstunden zu leisten, um es mal so in der marktwirtschaftlichen Sprache auszudrücken. Sie leisten also Überstunden, um überhaupt von ihrer Arbeit leben zu können. Aber zusätzlich gibt es auch noch einen weiteren wichtigen Grund, warum die ArbeiterInnen Überstunden leisten. Sie fühlen sich häufig von ihren Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen dazu gezwungen. Viele sagen, sie haben überhaupt keine Wahl, sie können gar nicht Nein sagen, wenn sie aufgefordert werden, Überstunden zu leisten, weil sie sonst eventuell ihren Job verlieren würden und das können sie sich noch weniger leisten.
Das würde ja heißen, dass auch das Angebot an Arbeiterinnen, an Arbeitskraft groß genug ist, sodass die wirklich dann, wenn jemand nicht diese Überstunden leistet, diese Person entlassen wird und dafür jemand Neues direkt eingestellt, der parat steht.
Genau, das ist genauso. Es gibt ein Überangebot an interessierten Menschen, die in der Bekleidungsindustrie arbeiten wollen, weil es wenig Alternativen gibt. Also es gibt immer noch einen hohen landwirtschaftlichen Anteil in der Bevölkerung. Die Landwirtschaft ernährt die Menschen, aber nicht ausreichend oder nicht mehr ausreichend. Und deshalb drängen viele Menschen, gerade junge Menschen, in die Städte, um nach alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten dort zu suchen.
Okay, und das ist, war jetzt auch das Beispiel für die Einschüchterung oder und Drohung, die als Indikator für Zwangsarbeit gelten? Also, dass dir angedroht wird, dass du deinen Job verlierst, wenn du nicht diese Überstunden leistest?
Ja, erstmal war das erstmal ein Beispiel für die Macht, die die Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen über die Beschäftigten haben. Und die Machtlosigkeit, die die Beschäftigten selber erfahren, also in einer repräsentativen Umfrage der Nichtregierungsorganisation Garment Workers Diaries, haben mehr als 2/3 der befragten Arbeiter, Arbeiterinnen im Textilsektor angegeben, dass sie das Gefühl haben, zu Überstunden gezwungen zu werden. Und die Umfrage war repräsentativ. Das heißt, umgerechnet fühlen sich von den ungefähr 4 Millionen Beschäftigten circa 2,75 Millionen Beschäftigte gezwungen, Überstunden zu leisten. Und erstmal ist es rein diese Machtlosigkeit, die die Beschäftigten erfahren. Aber dazu kommt auf jeden Fall auch noch, dass die Beschäftigten durch mündliche Verweise und durch die Androhung von Strafen eingeschüchtert werden. Ob diese Strafen jetzt verhängt werden letztendlich, also Geldstrafen zum Beispiel oder einen Tag Aussperrung aus der Fabrik, das ist nochmal was anderes. Aber allein die Androhung von Strafen bedeutet schon, dass die Beschäftigten sich diesem Druck beugen. Es gibt auch Beispiele, das ist über die Nichtregierungsorganisation ActionAid ermittelt worden, Beispiele von ArbeiterInnen, die erzählen, dass sie missbraucht wurden, weil sie ihre Produktionsziele nicht erreicht haben. Und da gehört auch sexueller Missbrauch zu. Sowieso geht die Nichtregierungsorganisation ActionAid davon aus, dass in Bangladesch schon 80% der Bekleidungsarbeiterinnen, also der weiblichen Arbeiterinnen, schon einmal sexuelle Gewalt am Arbeitsplatz erlebt haben. Aus meiner Sicht trägt dieser spezifische Druck, gerade auch die Androhung mit genderspezifischer Gewalt, gegen Frauen dazu bei, dass Frauen ruhig gehalten werden. Dass also Frauen, die Angst um den Arbeitsplatz haben und das Einkommen sowie ihre Sorge im Fall von Überstundenverweigerung oder gar Einforderung ihrer ausstehenden Löhne, dass sie dann selbst Opfer von sexueller Gewalt werden. Diese Angst davor trägt dazu bei, dass eben Frauen Arbeitsbedingungen akzeptieren, die die Kriterien von Zwangsarbeit erfüllen.
Die sind also eigentlich vollkommen der Willkür des Arbeitgebers ausgesetzt.
Ja, sie hätten zwar die Möglichkeit, theoretisch sich zu organisieren, sich zusammenzuschließen, Gewerkschaften zu gründen, aber in Bangladesch, das wissen alle, die sich mit der Situation auskennen, ist auch die Situation für GewerkschafterInnen relativ schwierig. Sie werden auch in vielen Fabriken nicht gerne gesehen, werden an der Gründung gehindert. GewerkschafterInnen, die aktiv Leute organisieren wollen, werden oft als Erste entlassen. Also es ist eine vertrackte Situation.
Das macht es natürlich viel, viel schwieriger. Und ich habe mir gerade überlegt, wenn die Arbeiterinnen exzessive Überstunden leisten müssen, macht es das nicht auch schwerer, sich gewerkschaftlich zu organisieren, weil einfach die Zeit, die Energie nicht mehr da ist?
Auf jeden Fall. Dazu kommt natürlich auch oft die Doppelbelastung, die Verantwortung für Kinder, die eventuell da sind oder für die Familie, die auf dem Land zurückgeblieben ist, die ernährt werden muss von dem Gehalt der Arbeiterin. Also das alles, dieser ganze Druck macht es schwerer, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Aber dennoch, also man darf ja jetzt auch nicht übersehen, dass sich dennoch viele Frauen gewerkschaftlich organisieren und dass es beeindruckende Gewerkschafterinnen in Bangladesch gibt.
Ein kleines Fünkchen Hoffnung. Aber abgesehen von diesen Gewerkschafterinnen, die trotz all der Widrigkeiten sich organisieren und für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen, wie kann man die Lage der ArbeiterInnen in Bangladesch verbessern? Wen siehst du da vor allem in der Verantwortung?
Also ich würde zuerst mal vor Ort anfangen. Die Fabrikanten, Fabrikantinnen müssen dafür sorgen, dass die Arbeitsbedingungen menschenwürdig sind in ihren Fabriken. Die Regierung in Bangladesch muss dafür sorgen, dass das Arbeitsrecht umgesetzt wird und dass es kein gewerkschaftsfeindliches Klima mehr in Bangladesch gibt. Aber damit die direkten Arbeitgeber in Bangladesch ihrer Aufgabe, menschenwürdige Arbeitsbedingungen zu schaffen, nachkommen können, sind natürlich die Auftraggeber in der Pflicht. Sie müssen Preisangebote machen und Einkaufspraktiken walten lassen, die es den Auftragnehmern erst ermöglichen, existenzsichernde Löhne zahlen zu können. Oft sind die Preise so gedrückt worden, dass die Arbeitgeber in Bangladesch gar keine andere Möglichkeit haben, als das auf dem Rücken ihrer Beschäftigten auszutragen. Aber auch darüber hinaus müssen ja die Auftraggeber hier in Deutschland und Europa ihren menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten nachkommen, unabhängig davon, ob sie berichtspflichtig nach dem Lieferkettengesetz sind oder nicht. Und um ihrer menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht nachzukommen, muss es sie schon interessieren, unter welchen Bedingungen die Näherinnen in Bangladesch ihre T-Shirts und Hosen zusammennähen. Also da sehe ich eben auch eine sehr große Verantwortung. Und schließlich sehe ich auch eine Verantwortung bei der Politik hier, bei Deutschland und der EU. Sie müssen wirksame Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetze verabschieden. Deutschland hat schon ein solches Gesetz, das hoffentlich wirksam ist. Das werden wir ja erst jetzt in den kommenden Jahren wirklich feststellen. Die EU ist auf dem Weg dahin. Und was man aber darüber hinaus noch fordern könnte, das wäre, spezifische Handelspräferenzen einzuführen, die solche Zulieferer bevorzugt, die eben menschenwürdige Arbeitsbedingungen einhalten. Das wäre wirklich mal ein Gewinn für solche Zulieferer und damit auch für die Beschäftigten dort.
Das klingt spannend, also ein Anreiz statt ein Sanktionssystem einzuführen. Vielen Dank für diese ausführlichen Infos, für diesen Überblick über die Industrie in Bangladesch, die Arbeitsbedingungen, unter denen die TextilarbeiterInnen oder vor allem eben die Arbeiterinnen zu leiden haben und die Wege, die aus dieser Situation führen könnten. Zu einem weiteren Indikator von Zwangsarbeit, nämlich der Schuldknechtschaft, haben wir auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Also hört euch gerne auch diese Folge an, wenn ihr noch mehr über Zwangsarbeit erfahren wollt. Danke dir, Sabine, für den Einblick in das Thema.
Gerne.
Wir verlinken die genannten Studien, wir verlinken die ILO-Indikatoren für Zwangsarbeit und den Blogbeitrag der Garment Workers Diaries in unseren Shownotes. Und wie immer verlinken wir euch auch unsere Mailadresse und unsere Social-Media-Kanäle. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Wissen schafft Gerechtigkeit, der Südwind-Podcast.